that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hi, hier ist Axel.
Hi, hier ist Mirko.
Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
Und wir sind bei Sigma 2 Foxtrot.
Auf Sigma2Foxtrot.com.
Und in ArkhamInsiders.com. Heute, ja, das ist ein echtes Double-Feature für beide Podcasts und sozusagen auch eine echte Premiere. Und unser heutiger Gast beherrscht quasi alle Partituren und kann multidimensional spielen. Herzlich willkommen, Marktgruppe von Titania Media.
Oh, super, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass ich dem gerecht werden kann, was ihr jetzt hier an Vorschusslorbeeren schon verschossen habt. Schauen wir mal.
Wir sind ja nicht die Einzigen mit den Vorschusslorbeeren.
Ja.
Völlig, aber gerechtfertigt. Denn Anlass für unsere Doppelfolge oder unser Doppelfeature heute ist ein Grund zum Feiern, denn im März kam Folge 100 in der Reihe Gruselkabinett von Titania Medien heraus und das war Träume im Hexenhaus von H.P. Lovecraft. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Nummer 100.
Ja, vielen Dank. Das hätten wir 2004, als die Reihe Gruselkabinett gestartet wurde, ja, haben wir uns bestimmt gewünscht, aber hätten wir nicht zu träumen gewagt, dass es tatsächlich möglich ist, heutzutage dreistellig zu werden mit einer kleinen Produktionsfirma und einer Hörspielreihe.
Titania Medien, wie du gerade angedeutet hast, das ist ja echt eine Erfolgsgeschichte. Also ihr habt zahllose Preise einkassiert, ihr habt prominente Sprecher für eure Projekte gewinnen können und ja, jeder von euch erfüllt in der Firma ja wahnsinnig viele Aufgaben. Erzähl doch einfach mal was zu der Geschichte von Titania Medien.
Also Stefan und ich, wir sind von Kindheit an große Hörspielfans und sind aufgewachsen mit den Langspielplatten unserer älteren Geschwister und hinterher gab es natürlich viele eigene Wünsche, die der Hörspielmarkt dann hergab. Also bei mir war es zum Beispiel, ich bin großer Freund der Pumuckl-Hörspielschallplatten und liebe Huibu sehr. Also das ist so meine Hörspielkindheit. Stefan ist 2 Jahre jünger, also der ist sehr mit Benjamin und Bibi aufgewachsen. Da war ich, wie die dann auf dem Plan erschienen, war ich schon aus dem Alter wieder raus. Da ging es dann bei mir schon mit anderen Themen dann weiter. Und natürlich 3 Fragezeichen, 5 Freunde, Gruselserie, also die Europa-Klassiker, Edgar Wallace von der klassischen Maritimfirma aus den 80er Jahren. Das sind so die Highlights für uns gewesen. Und ich habe so die ganz typische Hörspielhörerpause gehabt, wo man dann andere Wünsche und andere Interessen auf einmal hatte und dann auch die ein oder andere Kassette und Schallplatte auf dem Trödelmarkt verscherbelt hat, was einem dann wenig später furchtbar leid getan hat. Und das habe ich dann auch mit barer Münze wieder alles mir zurückersteigert in Studienzeiten. Da war dann eben um die Jahrtausendwende ging es ja schon los, dass man im Internet über eBay und so weiter sich die geliebten Serien aus der Kindheit wieder komplettieren konnte. Und da habe ich mich also während meines Theaterwissenschaftsstudiums privat wieder sehr mit dem Hörspiel beschäftigt. Und im Zuge dessen habe ich dann auch ein bisschen recherchiert, was so geliebte Sprecher von damals denn aktuell so machen. Und eine ganz geliebte Stimme von Stefan und mir aus unserer Hörspielkindheit war die Dagmar von Kurmin, die also rauf und runter, also ein unglaubliches Repertoire gesprochen hat von sympathischen, unsympathischen, ganz jungen und sehr alten Figuren, also eine unglaubliche Vielseitigkeit in den 70er Jahren da gezeigt hat. Und es stellte sich heraus, dass Dagmar von Kurmin gar nicht so weit von uns entfernt, also Stefan lebte damals in Ratingen, ich lebte in Leverkusen, dass sie am kleinen Theater in Bad Godesberg, das ist ein Nachbarort von Bonn, dass sie dort engagiert war. Und da haben wir da Karten gekauft für eine Vorstellung von ihr, sind hingefahren. Ich hatte meine liebste Märchenschallplatte dabei und der Wunsch war dann, dass sie die nach der Vorstellung signieren sollte. Und wir haben ihr dann quasi aufgelauert am Bühnenausgang und standen da, also 2 nette junge Männer mit einer räudigen alten Märchenschallplatte. Und sie war wie vom Donner gerührt, dass jetzt nach so vielen Jahren, also da sprechen wir jetzt, das war 2002, das war 30 Jahre her, dass sie groß Hörspiel gemacht hatte in ihrer Karriere. Also sie hatte nach der Hörspielarbeit sehr, sehr exzessiv Theater gespielt und gedreht. Und Hörspiel kam in diesen 30 Jahren eigentlich gar nicht mehr vor. Und ja, wir standen dann da und hatten die Vorstellung auch unglaublich genossen und mit großer Freude festgestellt, dass die Stimme von Dagmar von Komin noch natürlich genauso interessant war wie vor 30 Jahren. Also diese große Farbpalette, die sie beherrscht, das war eben immer noch alles da. Aber die Stimme war so unglaublich schön gealtert. Also sie hatte jetzt diese Tiefe und diese kratzigen Töne. Das konnten wir jetzt ja für die Folge 100 Träume im Hexenhaus ja auch ganz großartig einbringen, indem sie dann da auch die namensgebende Hexe sprechen konnte. Das hat sie in den 70er Jahren zwar auch gemacht, aber da musste sie natürlich schon gut tricksen. Aber jetzt mittlerweile gibt die Stimme einfach diese Sachen her und das Rotkäppchen geht vielleicht nicht mehr. Also da würde ich mal von ausgehen. Ja, und wir haben uns unglaublich gemocht auf Anhieb und sie hat die Schallplatte signiert und diese Schallplatte kannte sie gar nicht. Also sie konnte sich an die Aufnahmen erinnern, aber sie hatte diese Schallplatte noch nie gesehen oder geschweige denn die Produktion gehört. Und wir haben dann Telefonnummern ausgetauscht, einfach aus dem Grunde, weil wir uns zusammen telefonieren wollten, um mal zu schauen, was habe ich denn, was sie gemacht hat in ihrer großen Hörspielzeit in den 70er Jahren. Und sie sagte dann, ich habe bestimmt auch Belege bei mir, die sie interessieren würden, seltene Sachen auch. Und das war tatsächlich auch so. Die Jules Vernes, die sie für die Deutsche Grammophon gemacht hat zum Beispiel, das sind exorbitante Preise gewesen, die man damals bei eBay dafür bezahlt hat. Also das war sehr, sehr schön. Und da hat sich ein super Kontakt ergeben. Und wir haben an dem Abend auf der Rückfahrt vom Theater im Auto beide quasi gleichzeitig die Idee gehabt, also eigentlich muss diese tolle Stimme jetzt mal für eine aktuelle Produktion wieder vors Mikrofon geholt werden. Und wenn niemand anders das macht, dann sollten eigentlich wir das machen. Und ich bin, wie gesagt, von Hause aus Theaterwissenschaftler und hatte da gerade mein Studium abgeschlossen, begonnen, eine Doktorarbeit zu schreiben, die bis heute nicht fertig ist. Aber das liegt leider auch an diesem großen Erfolg, den dann unser erstes Hörspielprojekt hatte, dass ich dann leider nicht mehr dazu kam, jetzt hier die akademische Laufbahn weiter abzuschließen, dass dann auch noch eine Doktorarbeit fertig wurde. Ja, und ich hatte gerade für einen Theaterverlag von Edgar Wallace das indische Tuch bearbeitet für die Bühne. Und da ist ja eine sehr, sehr große, dramatische Frauenrolle, die viele Facetten fordert, drin, die Lady Lebanon von Elisabeth Flickenschild in dieser berühmten Verfilmung aus den 60er Jahren auch dargestellt. Und ja, und wir dachten eben beide, ja, das wäre ein großartiger Auftritt für Dagmar von Komin. Und das war so der erste Ansatz für uns, uns mit der Idee zu beschäftigen, selber Hörspiele zu machen. Ich hatte für mich ursprünglich geplant, dass ich Opernregisseur werden wollte. Und was jetzt im Nachhinein betrachtet, nach dem, was dann so die nächsten Jahre passiert ist in meinem Leben, ein bisschen merkwürdig ist, dass ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin, meine private Leidenschaft auch zu einem Beruf zu machen und eigentlich nie daran gedacht habe, Hörspielautor oder Hörspielregisseur zu werden, weil es mich immer so zum Theater gezogen hat. Aber auf einmal war dieses Thema da und wir haben uns dann über ein Jahr Zeit genommen, das maßstabsmäßig also zu planen, haben diverse, also an allen umliegenden Volkshochschulen Kurse besucht über Selbstmanagement in der Musikbranche und haben Kurse gemacht bezüglich GEMA-Abrechnungen und Künstlersozialkasse und Wochenendsteuerseminar für Existenzgründer und Marketinggeschichten und haben uns da wirklich eingearbeitet. Auf einem dieser Seminare haben wir unseren Tontechniker kennengelernt, mit dem wir von der ersten Produktion bis heute zusammenarbeiten. Das ist der Carsten Bunse aus Wuppertal und das war ein ganz erfreulicher Nebeneffekt. Und so haben wir dann ein Testhörspiel gemacht damals. Witzigerweise war das nicht ein Auszug aus dem indischen Tuch, sondern das war dann schon die Familie des Vampirs, also Gruselkabinett Folge 3, weil der große Wunsch war schon, also so eine, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, so eine klassische, eine Hörspielreihe mit klassischen Gruselgeschichten auf den Markt zu bringen. Allerdings fanden wir das jetzt nicht so geschickt, mit sowas direkt anzufangen, sondern dachten, das ist jetzt eigentlich eine gute Fingerübung in Anführungszeichen für uns, wenn wir erstmal sowas Überschaubares machen wie das indische Tuch von Edgar Wallace auf zwei CDs mit einem überschaubaren Ensemble Und wir haben tatsächlich dann auch eine Ensembleaufnahme dann gemacht. Also man nennt es ja Xen, wenn dann jeder Schauspieler einzeln ins Studio kommt und es hinterher zusammengeschnitten wird. Und fürs indische Tuch waren bis auf drei Schauspieler alle dann zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Und ja, so ging das dann seinen Weg. Wir haben also alles an Bargeld, was wir also gespart hatten, zusammengekratzt und ja, Equipment gekauft, wie gesagt, uns viel angelesen, uns in Kursen viel angeeignet, weil wir möglichst wenig Fehler machen wollten. Und dann sind wir 2003, im Mai 2003, also ziemlich genau ein Jahr nach diesem Besuch bei Dagmar von Kommin in der Theatervorstellung, sind wir ins Studio gegangen mit Dagmar von Kommin, mit Christian Rohde und den vielen anderen tollen Schauspielern, die in der ersten Produktion dabei waren. Ja, und dann kam die aufwendige Nachbearbeitung dieser ersten Produktion. Und dann haben wir, glaube ich, im September 2003 das indische Tuch veröffentlicht. Und das schlug dann erfreulicherweise sehr, sehr, sehr gut ein auf dem Hörspielmarkt. Und wir haben direkt im ersten Jahr 9 Hörspiel-Awards damit gewonnen. Und ja, so ging das dann weiter. Und das viele Geld, was wir in die Hand genommen haben, war erfreulicherweise dann auch so weit wieder da, dass wir es sofort in die nächsten Produktionen stecken konnten. Und das war dann 2004 schon, waren die ersten 3 Folgen Gruselkabinett und die erste Sherlock Holmes Doppel-CD, die wir dann gemacht haben, und Fröhliche Weihnachten, Mr. Scrooge, also unser erstes, ja, unsere erste Vertonung von klassischer Kinderliteratur. Und das war uns einfach sehr wichtig, dass wir 2004 dann auch zeigen konnten, dass wir da breit aufgestellt sind, dass es sich jetzt nicht beschränken wird auf Krimi-Hörspiele oder auf klassische Grusel-Hörspiele, sondern dass wir sehr, sehr gerne auch Produktionen für Familien machen, also Dinge, die man eben auch mit Kindern gut anhören kann und anhören sollte. Und ja, und so ging das dann weiter. Und ich glaube, es sind über 160 Hörspiele jetzt bis heute entstanden auf diese Art und Weise.
Was mir bei diesem Werdegang auffällt, und das finde ich bemerkenswert, dass ihr da von Anfang an so ambitioniert herangegangen seid und auch ganz klar gesagt habt, wir machen das professionell und wir machen das kommerziell. Und da denke ich, da habt ihr auch bis heute noch ein Alleinstellungsmerkmal, weil gerade das sind so Geschichten, die für viele Leute einen Hemmschuh darstellen, dass sie sagen, wir möchten kein Geld in die Hand nehmen, wir trauen uns vielleicht auch nicht an die Stars heran. Und ja, deiner Schilderung nach hattet ihr da eigentlich von Anfang an ein sehr klares unternehmerisches Denken und der Erfolg gibt euch ja auch bis heute recht.
Ja, das ist wirklich so. Und wir haben auch wörtlich damals gesagt, also wir machen das entweder richtig oder gar nicht. Also so halbe Sachen, das ist weder Stefans Ding noch meins. Und deswegen haben wir uns sehr, sehr umfangreich vorbereitet auf diese für uns neue Erfahrung. Und ja, und natürlich ist das, wenn man sowas startet, viel Learning by Doing. Das ist ganz klar. Und aber ich denke, wir haben sehr schnell gelernt und viele der Produktionen aus den ersten Jahren haben wir jetzt auch zwischenzeitlich nochmal in der Hand gehabt, weil nochmal an der Mischung gefeilt wurde, Musiken ausgetauscht wurden. Und ich muss sagen, da kann ich auch heute noch ganz gut zu stehen. An einigen Stellen arbeiten wir heute anders, aber im Großen und Ganzen bin ich da ganz zufrieden gewesen. Es ist witzigerweise natürlich so, das Rating von Europa geht bestimmt da noch viel schlechter als uns bei diesen Tausenden von Hörspielen. Aber selbst bei diesen 100, ich glaube 166 sind es aktuell, Produktionen, es ist teilweise, weil wir natürlich auch im Vorhinein schon, wir sind ja schon immer jetzt sehr viel weiter, als schon überhaupt im Handel erhältlich ist. Es ist schwierig manchmal, wenn ganz spezielle Fragen kommen, sich tatsächlich zu erinnern. Man hat natürlich das mit aller Inbrunst damals gemacht und so gut es ging. Aber wenn so eine Produktion letztlich fertig ist und Korrektur gehört wurde und beim Mastering nochmal gehört wurde und nochmal gehört wurde, wenn die CD aus dem Presswerk kommt, dann war es das im Grunde genommen für uns dann erstmal, weil wir in unserem Tagesgeschäft und auch privat nicht das Zeitfenster haben, jetzt permanent die eigenen Produktionen zu hören. Und insofern ist dann tatsächlich so 10 Jahre später oder vielleicht teilweise auch 2, 3 Jahre später, es mitunter schwierig, auf ganz spezielle inhaltliche Dinge dann noch möglichst souverän zu antworten, weil es einfach, es ist dann irgendwann weg und der geneigte Hörer kennt letztlich die Produktion nach einer gewissen Zeit viel besser als diejenigen, die mit großer Leidenschaft diese Produktion mal gemacht haben.
Aber gleich dazu eine Frage, vielleicht nicht mehr an Einzelaspekte, kannst du dich erinnern, aber wie war das, als ihr eure erste CD aus dem Presswerk mit Cover, mit allem in der Hand gehalten habt? Da sind doch bestimmt, haben die Sektkorken geknallt, oder?
Ja, also für das indische Tuch gilt, dass natürlich jedem Anfang ein großer Zauber innewohnt und da sind die Erinnerungen nach wie vor sehr frisch, weil es alles mit großer Aufregung verbunden war, diese Aufnahmen und das war schon toll. Wie gesagt, Christian Rohde kam aus Berlin angeflogen, um den Dr. Amersham zu sprechen und Manja Döring, die uns sehr gefallen hatte in den neuen Star Wars Filmen und in vielen anderen Dingen, die sie im Synchronbereich gesprochen hat, kam aus Berlin und wir haben Dörte Lisewski damals vom Schauspielhaus Bochum anwerben können dafür. Heute ist sie Burgtheater-Schauspielerin, also sie war damals schon ein sehr, sehr großer Theaterstar und hat unter anderem Galadriel in Der Herr der Ringe ihre unglaublich tolle Stimme geliehen. Und also natürlich diese Erinnerungen sind da. Ich will auch gar nicht sagen, dass die Erinnerungen dann ab dem Moment, wo wir dann mehr produziert haben und immer sehr viel mehr gleichzeitig aufgenommen haben, dass da die Erinnerungen nicht mehr so präzise sind. Ich erinnere mich durchaus sicherlich besser an Situationen bei den Aufnahmen als tatsächlich letztlich an das, was in diesen Hörspielen dann en Detail passiert ist. Das ist immer das, wo man da sehr aufpassen muss. Ich habe natürlich diese ganzen Hörspiele mal geschrieben und die Regie gemacht. Und da wir ja mittlerweile eigentlich mehr oder weniger mit jedem Schauspieler einzeln arbeiten, natürlich auch x-fach im wahrsten Sinne des Wortes diese Hörspiele mit den Schauspielern im Studio gearbeitet, das hinterher alles rausgesucht und zusammengeschnitten. Aber trotzdem, man vergisst es dann, weil man natürlich jetzt schon, also im Moment ist es auch wieder so, wir produzieren jetzt im Moment alle Hörspiele für den Herbst und das ist eben 6-mal Gruselkabinett, 3-mal Sherlock Holmes und die kleine Meerjungfrau. Und da hat man schon sehr, sehr viel zu tun. Und irgendwann werden eben so essentielle Informationen auf der Festplatte im Kopf mal gelöscht. Und dann weiß man nicht mehr so ganz genau, wie so manche Geschichte geendet ist. Und da muss ich tatsächlich, wenn detaillierte Fragen dann über E-Mail kommen, auch nochmal selber entweder ins Dialogbuch gucken oder die Produktion nochmal aus dem Regal ziehen und mal eben reinhören, um dann da irgendwas beantworten zu können, warum, wieso, weshalb wir irgendwas vor ein paar Jahren so oder so gemacht haben.
Du hast schon gesagt, dass du die Storys schreibst. Das sind jetzt insgesamt schon über 160 Hörspiele. Wie machst du das? Also das stelle ich mir unglaublich arbeitsintensiv vor. Es gibt ja einzelne Folgen, dann gibt es welche, die auch auf 2 CDs verteilt werden. Hast du da ungefähr eine Vorstellung, wie lange du an einem Text sitzt, bis er als Adaption für ein Hörspiel steht?
Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe während des Studiums mir ein bisschen was nebenher verdient, indem ich für einen Theaterverlag Bühnenfassungen von berühmter Kinderliteratur verfasst habe. Und das habe ich also als Kind auch schon gemacht, also für so kleine privaten Aufführungen, kleine Theaterstücke geschrieben und so weiter. Also das Dialogschreiben ist mir sehr, sehr vertraut und das fällt mir überhaupt nicht schwer. Es kommt aber, was es betrifft, wie lange so etwas dauert, das kommt sehr auf die Vorlage an. Und an einer Lovecraft-Adaption sitze ich immer sehr viel länger als an allem anderen. Die Geschichten sind wahnsinnig toll, aber er hat natürlich einen ganz speziellen Stil, diese Geschichten zu erzählen. Und das ist leider nicht besonders szenisch. Sprich, bei Lovecraft gibt es ganz wenig echten Dialog, den man direkt schon so 1:1 übernehmen könnte, sondern er ist ja eher so jemand, der sehr, sehr gerne, wenn es darum geht, dass er ein längeres Gespräch zwischen verschiedenen Figuren beschreibt, das eben nicht mit wörtlicher Rede tut, sondern dann immer eher so den Inhalt wiedergibt. Also das war jetzt nicht so sein Steckenpferd. Dann das Anführungszeichen war bestimmt der am wenigsten benutzte, die am wenigsten benutzte Taste auf seiner Schreibmaschine. Sollte er eine benutzt haben, das weiß ich jetzt nicht ganz so genau, da ich denke, da werden sicherlich eure Hörer viel besser informiert sein, als ich es bin. Ja, insofern, Lovecraft ist immer eine ganz besondere Herausforderung und ich beschwere mich da auch immer sehr heftig und Stefan fängt das auch immer alles sehr, sehr lieb auf und sagt dann auch immer, ja, die Geschichte ist doch super und du wirst schon was ganz Tolles draus machen. Und ich sage dann immer, ja, aber es ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat und es ist auch manchmal wie Steine klopfen, da etwas Szenisches dann draus zu machen. Natürlich ist das faszinierend, was er da beschreibt, aber man muss es ja jetzt irgendwie spielbar machen. Also da muss ich sagen, huch, da bin ich dann immer froh, wenn ich das Wörtchen Ende geschrieben habe und ich bin immer sehr froh, wenn Stefan das gelesen hat und sagt, also super, genau so und vielleicht hier und da müssen wir nochmal gucken, ob das noch optimiert werden kann. Ja, und letztlich muss ich sagen, gerade wenn ein Lovecraft-Hörspiel dann aufgenommen, geschnitten, mit Geräuschen und Musik untermalt ist und wir beim Mastering in Düsseldorf sitzen, ja, dann ist das auch vergessen. Es ist eben wie so ein schmerzhafter Geburtsvorgang, diese Schreibarbeit. Und wenn das dann mal fertig ist, muss ich sagen, habe ich gerade bei Lovecraft-Hörspielen das immer gehabt, dass ich dann da saß und gedacht habe, ja, also diese ganze Mühe hat sich dann doch auch wieder gelohnt, weil es einfach Geschichten sind, die toll sind und die dankbar sind für die Schauspieler darzustellen, die sehr dankbar für Carsten und mich sind, eine Geräuschkulisse da zu erfinden, um eben dieses Arkham und Innsmouth und diese ganze Welt und diese ganzen Wesen irgendwie erfahrbar zu machen über dieses akustische Medium.
Und ihr habt für die 100. Folge Träume im Hexenhaus ausgewählt. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Es gibt viele Leute, die sie nicht mögen. Ich persönlich, das wissen unsere Podcast-Hörer, ich mag sie sehr. Warum Träume im Hexenhaus?
Träume im Hexenhaus würde ich so etikettieren, dass Lovecraft eigentlich mit der Geschichte so nah an der Schauerromantik dran ist, wie sonst nicht durchgängig in seinen Geschichten. Also da sind so viele Versatzstücke, die wir in der Reihe Gruselkabinett in den vorangegangenen 99 Folgen schon mal gestreift haben, drin, wie ich das sonst aus seinen Geschichten nicht kannte. Also so mit diese Hexengeschichte und dieses unheimliche Haus und diese Vorgänge in diesem Haus. Und wir fanden das eine gute Sache, dass es ein Lovecraft-Titel war, aber dass es eben so ein ausgefallener Lovecraft-Titel ist, der eben so eine Öffnung zur Schauerromantik hat. So einfach, ja, unsere Reihe hat ja diesen Untertitel, die Meisterwerke der Schauerromantik als atmosphärische Hörspiele. Und da ist natürlich Lovecraft im Grunde genommen, da ist das schon sehr weit gefasst. Also das ist ja im Prinzip nicht unbedingt mehr Schauerromantik. Natürlich bezieht es Facetten daraus, aber das würde man ja sicherlich eher als fantastische Literatur bezeichnen. Haben wir aber natürlich deutsche Fantastik auch in der Reihe integriert mit Die Spinne und Alraune von Hans Besuch.
Evers.
Ja, vielen Dank von Hans-Heinz Evers. Ja. Nee, das sind eben auch so Dinge. Ich konnte bis, glaube ich, Folge 50 auch immer die Gruselkabinett-Folgen wirklich noch in der genauen Reihenfolge sagen, wie sie so erschienen sind. Ich kann das jetzt nicht mehr. Also ich komme da nach der Folge 50, komme mich total ins Schlingern. Und der ein oder andere Autorenname fällt einem dann leider auch nicht mehr immer so spontan ein.
Das ist völlig in Ordnung.
Ja, ich finde das auch schön, weil das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass es immer vorwärts geht, dass du in einer Tour auch am Arbeiten bist und einfach auch nicht die Zeit hast, zurückzublicken und in zeitvernichtenden Erinnerungen zu schwelgen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Genau so ist es. Ja. Nein, aber deswegen Träume im Hexenhaus. Und ich finde den Titel natürlich, also als Titel finde ich den auch großartig. Also das würde mich zum Kauf reizen und ja, es sollte einfach zur Folge 100 jetzt etwas sein, was nach Möglichkeit natürlich so viele Hörer wie möglich glücklich macht.
Also einen auf jeden Fall, das bin ich. Ich bin sehr glücklich darüber.
Das ist
Aber
gut.
ich habe unter anderem der Fall Charles Dexter Ward gehört und eine Sache bei Pickmans Modell ist mir aufgefallen. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gehört, aus der Reihe Gruselkabinett, als ich für den Podcast SFF Audio, das war mein erster Podcast, ich war furchtbar nervös, als Vorbereitung gehört habe. Und ihr habt als Sprecher Dietmar Wunder. Und zu der Zeit lief Dr. House im Fernsehen und Dietmar Wunder hat den Schwarzen, Omar Epps heißt der Schauspieler, ich weiß es gerade nicht, wie die Rolle heißt. Aber was ich faszinierend fand, Dietmar Wunder, ich hatte die ganze Zeit einen Schwarzen in der Geschichte. Und das passt zu Lovecraft ja absolut nicht. Aber es fügte sich wunderbar ein. Das heißt also, jedes Mal, wenn Dietmar Wunder erzählt habe und ich mir den Schwarzen vorgestellt habe, das heißt den Assistenten von Dr. House in einem Anzug, in einer Bahn oder in einer Kutsche, das hat wunderbar gepasst. Das stand überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, was Lovecraft alles so an schlimmen Dingen gedacht hat. Das hat total toll.
Ja, das freut mich zu hören. Ja, das ist natürlich, manchmal kann das ein Problem sein mit den Synchronschauspielern, ne? Dass eben die Stimme so eindeutig für manchen Hörer dann besetzt ist, dass es dann tatsächlich nicht funktioniert für die Sache, die jetzt in dem Hörspiel transportiert werden soll. Wir versuchen natürlich immer darauf zu achten, dass das nicht passiert. Und ich denke, in der Regel, also ich habe selten jetzt tatsächlich Beschwerden gelesen in den Jahren seit der Firmengründung über und die Besetzung unserer Rollen. Also ich glaube, da haben wir, Stefan und ich, wirklich ein gutes Ohr und ein gutes Händchen, dass wir da immer die richtigen Schauspieler auch ansprechen für die Rolle. Aber das ist auch eine Kunst für sich. Also, und da muss man tatsächlich auch sehr aufpassen, weil damit lebt und stirbt natürlich so ein Hörspiel auch. Also wenn man da in irgendeiner tragenden Hauptrolle den falschen Schauspieler genommen hat, mit der jetzt von der Energie nicht draufpasst, mit der Stimme nicht draufpasst oder vielleicht auch einfach ja nicht so die Figur ist, in Anführungszeichen, in dem Moment, das kann dann schon sehr schwierig sein.
Ihr habt rund 180 männliche Sprecher und fast 120 Sprecherinnen bzw. Schauspielerinnen. Seid nur ihr beiden dafür zuständig oder bekommt ihr manchmal auch Empfehlungen oder fragen Leute sogar schon bei euch an? Wie läuft das mit dem Casting?
Also wir bekommen wahnsinnig viele Bewerbungen. Also das ist fast was Tägliches natürlich. An sich ist es so, dass Stefan und ich eben meistens schon eine gute Vorstellung haben, wenn die Sachen im Entstehen sind. Also wenn ich die Dialoge schreibe und Stefan es hinterher gelesen hat. Also ich habe natürlich dabei schon eine gewisse Vorstellung, was es ungefähr für eine Stimme sein müsste oder eben wer es auch sein müsste. Und ich rede da aber nicht so gerne dann da drüber, sondern bin erstmal gespannt, was Stefan dann aus dem Text so rauszieht. Und dann danach besprechen wir das sehr ausführlich. Und dann wird überlegt, wen wir jetzt tatsächlich ansprechen. Wir machen das alles selber. Von Anfang an haben wir das so gehalten. Und ja, also bei den Bewerbungen ist durchaus immer mal eine interessante Stimme auch dabei. Allerdings muss man sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und manch gestandener Theaterschauspieler muss auch ehrlicherweise vor dem Mikrofon dann manchmal kapitulieren, weil es ist wirklich schwer. Die Texte bei uns sind schwer, das ist eine sehr gedrechselte, kunstvolle Sprache mit sehr langen Sätzen, mit vielen Einschüben. Das muss man auch erstmal dann so sprechen können, dass es sich natürlich und gut anhört. Und es ist natürlich generell eine Zusatzbegabung, wenn man es als Schauspieler kann. Das, was man normalerweise auf der Bühne oder vor der Kamera mit Gestik und Mimik ausdrückt, alles in die Stimme zu packen. Und das ist natürlich das, was den guten Hörspielsprecher dann letztlich ausmacht, dass das gelingt, dass die Figur jetzt quasi mit dem ersten Atemzug, der da getätigt wird, auch da ist und die Hörer hinterher die richtigen Bilder vor die Augen gezaubert bekommen, wie diese Person so aussehen würde oder wie sie ist und sich gibt und wie sie reagiert auf gewisse Situationen. Das muss man ja alles mitbedenken und mitspielen und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also insofern, wir setzen immer voraus, dass es einen schauspielerischen Hintergrund gibt, also eine Schauspielausbildung. Mikrofonerfahrung ist eben ganz, ganz wichtig. Das muss man auch technisch einfach können. Und klar, die Synchronschauspieler sind natürlich unglaublich geübt, was jetzt Mikrofonsprechen betrifft und vor allem eben auch sehr schnell Emotionen auf den Punkt vor dem Mikrofon darstellen zu können.
Kleiner Hinweis für unsere Hörer, auf titania-medien.de findet ihr unter Special und Interviews auch Interviews, die Mack mit verschiedenen Schauspielern geführt hat. Ich habe da mal im Laufe des Tages reingehört und das ist eigentlich immer witzig mit, wie sich dieses nette Gespräch ergibt und das ist echt das Who is Who der Hörspielszene dabei. Ich habe jetzt, ich kann seinen Namen gar nicht aussprechen, wie heißt der? Der Jens, der den Peter Shaw von...
Wawritschek.
Mein Gott.
Ich sag Peter Shaw. Ich sag ja in dem Interview ja auch, dass ich so Angst vor diesem Namen habe. Das ist einfach, genau. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Es sind einfach so viele Konsonanten und man hat da Angst, wenn man da C und Z und so viele Ws und ja.
Jetzt sind wir auch so, Mr. Shaw, bleiben Sie mal stehen. Oder auch Ingrid van Bergen und Beatrice Richter. Das ist Wahnsinn, wen ihr da alles habt. Das ist echt super, der Hammer.
Ja. Also man attestiert uns ja immer wieder einen sehr, sehr guten Geschmack, was jetzt die Schauspieler betrifft, die wir für unsere Projekte zu begeistern versuchen. Und meistens klappt es ja auch wirklich, wenn wir dann so verrückte Ideen haben. Und das ist natürlich immer sehr belebend, gerade wenn so eine Beatrice Richter oder Ingrid van Bergen dabei ist oder Max Schautzer, der also auch hörspielmäßig noch gar nichts, glaube ich, gemacht hatte in dem Bereich und eine wunderbare Stimme hat und man das vielleicht auch gar nicht weiß, dass Max Schautzer ja eigentlich, man kennt ihn als Moderator aus dem Fernsehen, aber auch er hat am Max-Reinhardt-Seminar seine Schauspielausbildung gemacht und hat beruflich einfach dann jahrzehntelang andere Dinge gemacht, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, aber nichtsdestotrotz, das Rüstzeug ist ja da und die Stimme ist wunderbar und er wird jetzt für uns eben auch, für die kleine Meerjungfrau hat er wieder wunderbar die Erzähltexte gesprochen. Ja, das ist natürlich wundervoll, mit diesen Schauspielern zu arbeiten, die so viel mitbringen dann auch für so ein Projekt an positiver Energie und an Lust und wir haben gestern in Berlin hier aufgenommen und ich war ganz gerührt. Also es gab dann abends noch einen Anruf auf meinem Handy und da hat dann noch eine Schauspielerin sich gemeldet und sich überschwänglich bedankt für die tolle Arbeit. Und das war wahnsinnig schön, weil ich es auch so unglaublich beglückend empfunden habe, die 2 Stunden, die wir aufgenommen haben, dass dann da abends nochmal so eine Kontaktaufnahme erfolgte und man nochmal wechselseitig sich gesagt hat, wie zufrieden man war mit miteinander und mit dem, was dabei herausgekommen ist. Und ich denke, das ist auch eine Energie, die sich dann bis zum fertigen Silberling, den wir dann dem Handel übergeben, durchzieht und man das hoffentlich immer hört, dass das mit viel Herzblut hier an allen Stellen zu Werke gegangen wird.
Definitiv.
Wie ist das mit den Studios? Und du hast jetzt eben gesagt, du wärst in Berlin gewesen. Ihr habt ja auch in Hilden natürlich ein hauseigenes Studio, aber teilweise nehmt ihr auch in Berlin auf. Also gehört das auch schon zu euch quasi oder bietet sich das einfach eher an, weil Berlin vielleicht dann doch schon ein bisschen zentraler liegt als Hilden?
Ja, genau. Nee, also das Berliner Studio, das ist die Planet Earth, ist gehört dem Alexander Hornbach und wir mieten uns dann immer dort ein und machen, wenn wir in Berlin sind, dann dort die Aufnahmen. Das hat einfach den Grund, in Berlin ist natürlich die Creme de la Creme der Synchronbranche ansässig, genau wie in München. Und insofern, wenn wir dann große Aufnahmezyklen machen, dann sind wir immer eine Woche in Berlin und einige Tage in München. Und mit den Schauspielern, die im erweiterten Rheinland- und Ruhrgebiet ansässig sind, machen wir die Aufnahmen dann bei uns in Hilden.
Wir haben ja schon gehört, ihr arbeitet da viel, du machst die ganzen Adaptionen. Was macht ein gutes Hörspiel aus, deiner Meinung nach? Also ich meine, ihr habt jetzt über 160 Produktionen gemacht und die sind alle gut, die werden regelmäßig mit Preisen überschüttet. Aber was ist so deine Vision? Mit was für einer Vision gehst du an die Arbeit ran?
Also mir ist ganz wichtig, dass der Hörer in dieses Hörspiel eintauchen kann. Also dass man den Hörer in die Geschichte reinzieht und er sich identifiziert mit einer der Figuren oder identifizieren kann mit einer der Figuren, um möglichst nah an das dort geschilderte Geschehen zu kommen. Das ist mein Anspruch für die Inszenierung eigentlich immer.
Hast du derzeit ein Wunschhörspiel, also etwas, eine Story, völlig egal welche, wo du wirklich sagen würdest, das möchte ich unbedingt noch machen. Das ist so mein Highlight.
Ja, also das ist natürlich immer, ich verstehe, dass man diese Frage stellt, aber
ja.
Wenn ich das jetzt so öffentlich sage, besteht natürlich die Chance, dass dann jemand anders auch auf eine Idee gebracht wird. Deswegen verschließe ich natürlich solche Dinge immer ein bisschen in meinem kleinen Herzchen. Aber natürlich, es gibt da große, große Wünsche noch, die ich unbedingt, das hat ja jeder Mensch, der einen kreativen Beruf nachgeht, dass es so gewisse Dinge gibt, wo man das Gefühl hat, bevor ich abtrete von dieser Bühne. Das muss ich unbedingt noch machen. Es ist aber, da muss ich ganz, ganz dankbar zurückblicken. Es sind ja schon so viele Wünsche in Erfüllung gegangen. Also sogar eine Dracula-Adaption, sogar auf 4 CDs machen konnten. Das ist natürlich, das war eine unglaublich tolle Zeit damals und bin so glücklich, dass wir das zu einer Zeit gemacht haben, wo einfach diese Wunschbesetzung noch vorhanden war und sind so viele mittlerweile gestorben, die bei Dracula dabei waren, in zentralen Rollen dabei waren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das damals gemacht haben. Und das war eine ganz tolle Sache. Und viele andere Dinge auch. Also wir haben den Frankenstein gemacht, wir haben Poe-Geschichten gemacht und ja, also es wäre ganz undankbar, jetzt zu sagen, dass da keine Highlights bisher dabei waren und jetzt das absolute Highlight erst noch kommt, das ist überhaupt nicht so. Also Anne of Green Gables ist auch ein ganz großes Herzensprojekt für uns und ist auch sehr, sehr schön zu sehen, dass das auch tatsächlich so ein Hörspielklassiker geworden ist, der nach wie vor gut läuft und immer wieder neue Hörerinnen und Hörer findet. Ja, also es macht einfach sehr, sehr viel Freude.
Ja. Was meinst du denn oder denkst du da überhaupt noch drüber nach? Wo liegen die Hauptunterschiede, wenn es denn welche gibt, zu jetzt dem, was ihr macht, was Titania Medien macht und den ganzen Hörspielklassikern von Europa, Deutsche Grammophon, Maritim? Gibt es da überhaupt Unterschiede oder sagt ihr einfach, wir haben jetzt 2015, wir machen Hörspiele, wie wir sie wollen? Oder seht ihr euch da auch wirklich noch in so einer verlängerten Tradition stehen?
Also ich sehe uns da absolut in der von dir genannten Tradition. Das sind einfach die Hörspiele, die uns geprägt haben. Und das sind auch genau die Hörspiele, die ich nach wie vor sehr gerne höre und auch mit großem Genuss höre. Und das sind nicht zu Unrecht Klassiker und Perlen des Genres. Und da muss man sich immer wieder dran messen. Natürlich produzieren wir heute einfach anders, als es damals war. Es gibt technisch viel mehr Möglichkeiten jetzt und es sind eben meistenteils dann keine Ensembleaufnahmen mehr. Ja, also das ist so der große Unterschied. Und wir haben natürlich ein ganz anderes Format zu bedienen. Damals waren ja Hörspiele, also zum Beispiel die Huibu-Hörspiele, die sind ja immer so um die 35 Minuten lang. Also das war so eine doppelte LP-Länge. Und ja, das ist das Format gewesen, was man damals bedient hat. Und heute wird das CD-Format bedient und da sprechen wir eben über bis zu 80 Minuten. Wir haben auch schon Sachen gemacht, die bis 86 Minuten gehen. Das ist technisch durchaus möglich, das auf eine CD zu pressen. Aber ja, das ist ein Unterschied, ne? Das wären eben damals dann 2 bis 3 Hörspiele gewesen in den 60er und 70er Jahren. Das ist einfach ein ganz gravierender Unterschied. Und insofern können wir uns natürlich dieser großen epischen Stoffe auch annehmen, die einfach eine gewisse Zeit auch brauchen. Also die Gruselkabinett-Geschichten, die verlangen eben, weil es immer in sich abgeschlossene Geschichten sind, nach einer gewissen gut gemachten Exposition. Der Hörer weiß ja, wenn er die CD einlegt, noch gar nichts. Bei den 3 Fragezeichen ist es entbehrlich, dass man jetzt bei jeder Folge, und es sind ja 175, glaube ich, jetzt aktuell, immer wieder erklärt, wer ist Justus, wer ist Peter, wer ist Bob. Das ist ganz klar und genauso bei vielen anderen Hörspielserien. Aber wir fangen ja wirklich beim Gruselkabinett immer bei Null an. Und ja, und da kam mir ganz zugute, dass man schon zu den Zeiten, wo ich eben für den Theaterverlag geschrieben habe, dass man mir da immer gesagt hat, dass Exposition etwas ist, was ich wohl gut kann. Und das ist von großem Vorteil für die Arbeit, die jetzt hierzu zu machen ist, dass man möglichst schnell die Leute dann auch vertraut macht mit dem, wer jetzt in dieser Geschichte mitspielt, wo sie spielt, wann sie spielt und worum es denn überhaupt geht. Und ja, das ist ja so meine Aufgabe, sage ich jetzt mal, in den ersten 8 bis 10 Seiten eines Manuskripts.
Bezogen auf Lovecraft ist mein Favorit eigentlich Berge des Wahnsinns. Das ist so eine Story, der wurde ja teilweise auch der Vorwurf gemacht, sie sei zu langatmig, aber diese Geschichte braucht auch einfach so eine gewisse Anlaufzeit und das ist unglaublich gut gelungen. Also man muss auch sagen, sie ist auf 2 CDs bei euch erschienen, aber das kommt auch rüber, diese epische Länge, die diese Geschichte auch einfach erfordert und das habt ihr echt großartig transportiert auf dieses Medium.
Ja, vielen Dank. Also wir sagen auch immer atmosphärische Hörspiele, das ist der Anspruch, aber diese Atmosphäre, die fällt eben nicht vom Himmel. Und die muss man ja, die muss man dann erstmal heraufbeschwören. Und es gibt eben diese Stoffe und Berge des Wahnsinns ist, da gebe ich dir vollkommen recht, ist genauso ein Stoff. Das braucht eine gewisse Zeit, um das auch zu entwickeln in all diesen Facetten und auch dann eben so zu erzählen, dass es auch dann unter die Haut geht.
Ja, das, mir gefällt, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt, denn ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Kassette gehört. Der Graf von Monte Cristo in 35 Minuten. Es gibt aus dem Europa Verlag noch einige andere Klassiker wie Jules Verne und dergleichen. Der Stahlelefant, Kinder des Kapitän Grant waren 2 Folgen. Ja, meine Kids kennen diese Klassiker natürlich, aber mein Sohn, der ist 12, der liebt mittlerweile auch die Lovecraft-Sachen, die hier natürlich alle rumstehen. Und ihm gefällt das, dass da die Zeit ja so lang ist, dass das ausgearbeitet ist. Und ich merke schon, dass er definitiv noch mehr von dem Stoff haben möchte. Ja, das ist so.
In dem Zusammenhang hätte ich auch gleich noch eine Frage.
Also meine herzlichsten Grüße an ihn. Das höre ich sehr gerne. Nein, das ist ja super und das freut mich ja sehr, dass du da eben die nächste Generation anfütterst und genauso muss das sein. Das ist ja so eine verschworene Gemeinschaft in Deutschland, Hörspiel allgemein, also dieses kommerzielle, sogenannte kommerzielle Hörspiel. Also sprich auf Tonträgern, das ist ja wirklich ein rein deutsches Phänomen. Und diese sogenannten Kassettenkinder sind natürlich ein bisschen in der Schuld, dass sie jetzt dafür sorgen sollten, dass dieses tolle Kulturgut jetzt auch in die nächste und übernächste Generation getragen wird. Denn ansonsten können wir natürlich alle in einigen Jahren dann nicht mehr produzieren, wenn dann da kein Bedarf mehr besteht. Und insofern höre ich das wahnsinnig gerne, dass dein Zwölfjähriger jetzt schon anfangen darf, Blut zu lecken. Und ja, er ist auch in guter Gesellschaft. Ich kenne auch im Freundeskreis ganz viele in diesem Alter, die also da auch ganz scharf drauf sind. Und ich war es in dem Alter auch. Ich habe auch mit 12 Jahren das erste Mal den Dracula-Roman von Bram Stoker gelesen und das war eine ganz tolle Erfahrung. Abends im Dunkeln und so weiter. Und überhaupt dieses Buch erstmal zu kaufen mit klopfendem Herzen an die Kasse in der Buchhandlung und habe immer gedacht, oh Gott, ob die mir das verkaufen werden. Und dann brav im Bus nach Hause getragen und dann ging es los und das werde ich nie vergessen. Und da aus solchen Erfahrungen, denke ich, da speist sich dann eine ganze Menge für ein restliches Leben auch tatsächlich.
Oh ja, unbedingt, unbedingt. Also es ist so, dass ich viel, womit ich so durch die Gegend laufe, tatsächlich von Hörspielen gelernt habe. Ich denke da nur an Java Jim in der Phantomsee von den 3 Fragezeichen. Ich wusste immer, wo Java liegt. Solche Sachen. Das hat sich wirklich festgesetzt.
Stichwort Kulturgut. Ich habe noch eine ja fast intime Frage, aber die mir doch auf den Nägeln brennt. Die war jetzt auch gar nicht in den Vorbereitungen drin. Habt ihr irgendeine besondere Beziehung zur Stadtbibliothek Duisburg? Weil dort wird eigentlich mit 95 Titeln im Programm fast der gesamte Backkatalog des Gruselkabinetts abgedeckt. Und also das habe ich in der Hülle und Fülle auch in keiner anderen Bibliothek jetzt hier im Ruhrgebiet gehabt, dass die so viele Titel von euch im Programm hatten.
Also super, das freut mich sehr zu hören. Nee, also nee, wüsste ich jetzt
Habt ihr
nicht.
nichts mit zu tun, ne? Hätte
Nein.
ja sein können, dass ihr Duisburg von Ratingen aus schon im Sack habt, oder?
Ja, tatsächlich. Also Stefan hat die ersten Jahre seines Lebens mit seiner Familie in Duisburg gelebt. Seine Schwester lebt auch noch dort. Und also Duisburg ist uns durchaus vertraut, aber bestehen da keine Familienverbandelungen zu dieser Bibliothek. Aber das freut mich natürlich sehr zu hören, dass dem so ist. Und ja, ich hoffe, dass es fleißig ausgeliehen und gehört und für gut befunden wird.
Also ich habe 2 Kunden, die sich regelmäßig die neuen Folgen bestellen lassen bei uns im Laden.
Super,
Ja,
das hört sich doch.
also die haben alle.
Ja.
Es ist so absolut beneidenswert. Ich habe sie nicht alle.
Ja.
Ja. Aber es gibt also definitiv da ein Fandom, was eure Sachen angeht.
Ja, also da haben wir einfach genau zur richtigen Zeit damals angefangen. Das war ja so dieser Hörspiel- und Hörbuchboom. Und da ist es uns tatsächlich gelungen, also gerade auch mit dem Gruselkabinett, eine ganz große Hörerschaft uns ja, zu begeistern für die Sache. Und die sind sehr, sehr treu. Und wir geben natürlich immer alles, dass die Qualität weiterhin stimmt und versuchen eben die Hörer weiterhin mit interessanten Geschichten, schönen Covern, tollen Schauspielern zu verwöhnen. Und ja, soweit geht das Konzept jetzt erstmal auf. Und da können wir sehr, sehr glücklich sein und freuen uns natürlich wahnsinnig, dass dem so ist. Also das ist nicht selbstverständlich. Und klar, da haben wir damals viel für getan und werden und geloben, das auch weiterhin so zu handhaben.
Ja, Stichwort Cover. Ihr habt da zwei eigentlich ziemlich berühmte Cover-Illustratoren.
Ja, das stimmt. Wir haben, wie wir den Wechsel zu Lübbe als Vertrieb gemacht haben, da haben wir eben nochmal über die Covergestaltung des Gruselkabinetts nachgedacht. Das war ja zunächst mit so einem Gruselkabinett-Rahmen und wechselnden farblich eingetönten Schwarz-Weiß-Fotos und einer sehr knalligen, an John Sinclair erinnernden gelben Schrift oben drüber. Das, ja gut, das war jetzt das, was uns erstmal so eingefallen ist, um diese Reihe zu starten. Es hat sich tatsächlich, wie die ersten neun Hörspiele fertig waren, herausgestellt, also nicht nur, dass Kunden das gesagt haben, sondern dass wir selber auch gemerkt haben, es Inhalt und Aussehen bilden noch nicht so eine harmonische Einheit, wie es eigentlich sein müsste. Und für diese klassischen Geschichten müsste es ein bisschen klassischer auch aussehen und ein bisschen weniger schrill. Und Foto ist auch nicht so das richtige Medium dafür, um das zu transportieren, was drin zu hören sein wird. Es müsste eigentlich was Handwerkliches sein, also was, wo man auch sieht, dass es klassisch gemalt ist. Und eigentlich müsste es so ein Cover sein, wie wir es aus unserer Hörspielkindheit von den LP-Covern herkannten. Und ja, und so kam dann der Kontakt zu Virus Askin in München zustande, der zu dieser Zeit gerade für Europa die letzten 8 Huibu-Folgen neu illustriert hatte. Die waren seinerzeit dann nur auf Kassette erschienen in den 80er Jahren. Und da hatte dann der wunderbare Hans Möller, der diese ersten 16 Huibu-Cover für Europa gezeichnet hatte und auch aus dieser Kinoplakat-Tradition kam, der hat diese Cover dann nicht mehr gemacht, sondern das waren so komische, ja, ich sage jetzt mal etwas böse, Buntstiftzeichnungen, die also gar nicht mehr den Charme hatten, dieser wunderbaren Illustrationen, die Hans Möller gemacht hat für Europa. Und man ist dann schlauerweise von Europa an Virus Askin rangetreten, der einen ähnlichen Stil malte und hat eben gebeten, diese Buntstiftzeichnungen jetzt nochmal in diesem Stil, der eben an Hans Möller angelehnt war, beziehungsweise, also Herr Askin hat das schon in seiner Art gemacht, aber es ist eben sehr verwandt, weil er auch Kinoplakate gemalt hat. Und ja, und so kam das, dass er also diese letzten 8 Huibu-Cover nochmal neu gemalt hat für die CD. Wiederveröffentlichung, und das hat mir unglaublich gefallen, dieser Einsatz von Farben, diese Detailverliebtheit, die er da an den Tag gelegt hat. Und da habe ich ihn vorgeschlagen und Stefan hat ihn angerufen und wir haben dann CDs geschickt und er hat sich das angehört und das Erste, was er gemalt hat, war die Familie des Vampirs und wir waren völlig von den Socken und haben angerufen und wirklich geschwärmt und er lachte und lachte und er hatte ein so unglaublich ansteckendes, tolles Lachen. War ein sehr, sehr, sehr starker Raucher und es war wunderbar, dieses Lachen. Also da hörte man wirklich, was in der Lunge da los war. Also unglaublich schön. Wir haben uns dann irgendwann getraut, eben zu fragen, warum er denn so lacht. Und dann hat er gesagt, das sind doch nur Skizzen. Ich mache natürlich hinterher noch eine Ölzeichnung, aber das, was Sie jetzt so toll finden, das ist nur eine Aquarellskizze. Aber das war unglaublich. Also es war ganz, ganz toll, diese Cover-Entwürfe. Und ja, das hat ihn unglaublich amüsiert. Aber da tatsächlich, ich denke, die Familie des Vampirs ist als Hörspiel natürlich nach wie vor unglaublich beliebt. Ich liebe es selber auch sehr. Aber ich finde dieses Cover, was er gemacht hat dafür, ist unglaublich schön mit diesen Blautönen und diese verschneite Stadt, der Reiter, der auf die Stadt zureitet mit dem Schal und dann eben hier der Patriarch und die Tochter dann da ganz groß oben drüber, großartig. Und wie natürlich dann die Reinzeichnung in Öl kam, dann war natürlich ganz klar, warum er so herzhaft gelacht hat. Weil das war natürlich nochmal eine Steigerung zu dem, was uns jetzt als Aquarell schon begeistert hat. Ja, und so kamen wir da überein. Und das war das, was wir Marc Sieper bei bei Bastei Lübbe Audio dann eben auch vorgelegt haben. Und er war auch völlig begeistert und sagte, ja, genau so muss das aussehen. Das ist eben das, was man außen erwartet, wenn man weiß, was ihr an hoher Qualität innen auch liefert. Und es sieht einfach jetzt sehr klassisch, sehr hochwertig aus und sehr, ja, auch auf so eine angenehme Art und Weise sehr plüschig, ne? Also das ist ja auch immer so ein bisschen so eine, ja, ich vergleiche jetzt, also viele unserer Produktionen vergleiche ich immer gerne mit diesen Hammer-Horrorfilmen aus den 50er, 60er Jahren. Das ist tatsächlich ja auch das, wo ich da hin möchte für einen Dracula oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder viele andere Dinge, die in der viktorianischen Zeit spielen. Das braucht eben so diesen gewissen Plüsch und ja, und dieses Opernhafte in der Sprache und auch generell in den Räumen und Musik und allem. Und ich denke, das fangen jetzt die Cover sehr, 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 sehr schön ein. Firus Askin ist dann leider gestorben und wir mussten einen Nachfolger bestimmen, haben uns da relativ lange gedrückt, weil das eine sehr erfüllende und beglückende Zusammenarbeit für beide Seiten war. Und er hat wirklich bis zu seinem Tod für uns gearbeitet. Also die Schatten über Innsmouth, das hat dann Ertugrul Edirne ja illustriert für uns, aber das basiert eben, also zumindest dieses eine Cover, wo der Protagonist drauf ist, wie er durch die Stadt flieht, beruht eben noch auf Skizzen, die Firus Askin wirklich ein paar Tage vor seinem Tod noch gemacht hatte. Es kam dann nicht mehr dazu, dass er tatsächlich die Illustration ausführen konnte, aber wir haben dann diese Skizzen weitergegeben und ja, Herr Edirne ist eben der neue Gruselkabinett und Sherlock Holmes Illustrator geworden, malt eben auch einen ganz ähnlichen Stil und hat eben natürlich aber auch bei uns die Freiräume, seinen Stil zu malen, aber nichtsdestotrotz ist kein optischer Bruch in der Reihe entstanden. Covergestaltung ist für uns ganz wichtig und es gibt tatsächlich auch eine Menge Leute, die es gar nicht gemerkt haben, dass da der Staffelstab übergeben wurde. Also man kann da natürlich, wenn man sehr genau hinguckt, sieht man das sofort, was der eine und was der andere gemacht hat, weil eben jeder so seine Art hat, mit dem Pinsel die Linien zu führen und auch eine gewisse Art hat, so ein Cover zu komponieren, genau. Und ja, und so, das ist auch eine sehr schöne Zusammenarbeit und ich denke, Firus Askin wäre wahrscheinlich zufrieden damit, wie das jetzt weitergeht. Sein Gruselkabinettrahmen ist natürlich nach wie vor vorhanden und wird hier bis zum bitteren Ende der Reihe natürlich verwendet werden.
Es darf kein bitteres Ende geben. Okay. Es darf überhaupt kein Ende geben. aber eine andere Frage, jetzt ist vor zum Jubiläum der drei Fragezeichen ja ein Band rausgekommen mit den verschiedenen Covern und den Geschichten dahinter. Bei diesen großartigen Covern vom Gruselkabinett können wir sowas irgendwann auch mal erwarten?
Also wir haben das natürlich alles, ne? Und viele, viele der Originale befinden sich ja auch bei uns in Hilden in unseren Räumen und in gerahmter Art und Weise umgibt uns das täglich bei unserer Arbeit und das ist auch wunderschön, weil das so viele Erinnerungen wiederbringt an diese intensive Arbeit mit Firus Askin, der immer unglaublich ja, rumgemacht hat an den Entwürfen und auch tatsächlich fertige Cover, die wir auch bereits schon abgenommen hatten. Dann kam dann so zwei Tage später nochmal ein Anruf und hat er gesagt, er hat jetzt dann doch nochmal was Neues gemacht und wir sollen das doch nochmal angucken, es kostet auch nichts mehr und so weiter, aber es hat ihm keine Ruhe gelassen, er war doch nicht zufrieden damit und ja, und es war ganz toll. Es war einfach so, dass es genau seine Interessensschwerpunkte waren. Also er hat diese Gruselgeschichten sehr geliebt und Sherlock Holmes war auch absolut sein Thema und er mochte aber eben diese märchenhaften Sachen auch so gerne und er hat dann immer zu uns gesagt, dass ja, dass es jetzt so in der Spätphase seiner Karriere ganz wunderbar ist, dass jetzt noch eine Firma aufgetaucht ist, die jetzt eben genau das bedient, was er gerne auch tatsächlich malt und auch in dieser Vielseitigkeit. Wir hatten für die Anne of Green Gables Serie auch erst überlegt, ob wir jemand anderen fragen, weil wir dachten, also ob das so sein Thema sein wird, diese Jungmädchengeschichte aus Kanada und dann letztlich haben wir gedacht, nee, also eigentlich hat er das auch verdient, dass wir ihn natürlich als erstes fragen und dann haben wir ihm mal die Realverfilmung geschickt, haben die DVDs gekauft, sie ihm geschickt und ja, siehe da, Er war völlig Feuer und Flamme dafür, hat das also sehr, sehr geliebt, diese Filme sich anzugucken und hat sofort losgelegt, ganz tolle Entwürfe vorgelegt und wir kamen ganz schnell zu einem super Ergebnis. Und ja, das war eine große Überraschung. Und
Ja.
leider wurden wir einfach durch den Tod getrennt.
Die sind wunderschön, finde ich, diese N auf Green Gables. Also man merkt einfach so dieses ganze historische, die historische Kostümierung. Das liegt ihm, aber auch einfach so landschaftliche Szenerien und ja, ich finde ich wirklich mindestens so gelungen wie die Gruselkabinett-Titel.
Ja, absolut, absolut. Also das hat auch viel zum Reiz dieser 20-teiligen Hörspielserie beigetragen, dass wir diese schönen Illustrationen von ihm hatten dafür und er eben so detailverliebt diese vergangene Zeit des späten 19. Jahrhunderts da ins Bild gesetzt hat, wirklich als Idylle, aber und die kleinen Figuren. Also ja, es war immer genau das, was wir auch gedacht haben, was es haben müsste.
Bei der 100. Folge ist auch, habe ich gelesen, eine DVD dabei. Erzähl mal was über die DVD bitte.
Ja, also das kam so. Ich habe eine E-Mail bekommen von Kai Naumann, der an der Uni in Siegen studiert hat und dort jetzt an der Uni tätig ist und privat ein großer Freund unserer Hörspiele ist und generell ein großer Hörspielfreund ist. Und er trat mit der Frage an mich heran, ob es möglich wäre, dass wir mal telefonieren, weil er überlegt, ein Seminar zu dem Thema anzubieten und noch ein bisschen Hintergrundinformationen gerne hätte. Und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und ich glaube, wir haben fast 3 Stunden dann telefoniert, weil sich dann im Laufe des Gesprächs herausstellte, dass er eben auch so ein großer Pumuckl-Hörspiel-Fan ist. Und ja, da haben wir lange natürlich drüber gesprochen und über viele andere Dinge auch. Und nachdem quasi dieses Interview beendet war, kam dann eine Woche später eine weitere E-Mail gesessen hat, die eben auch unsere Hörspiele sehr gerne hören und denen erzählt hat von dem Gespräch und auch einiges vorgespielt hat und eben alle dann der Meinung waren, Mensch, also man müsste da was mit Bild auch draus machen und ob wir uns denn vorstellen könnten, dass sie mal bei ausgewählten Dingen vielleicht mit der Kamera dabei sind. Und das ist so 1,5 Jahre jetzt her. Da ging es schon so los, dass Stefan und ich eben überlegt haben, was machen wir denn für die Folge 100, um eben den treuen Hörern auch eine Freude zu machen. Und wir haben natürlich relativ oft Anfragen, dass Hörer gerne mal bei den Aufnahmen dabei wären. Das ist natürlich aus ganz organisatorischen Gründen nicht möglich. Und das muss im Prinzip ja auch so eine geheimniskrämerische Sache bleiben und so ein bisschen so ein Zauber natürlich haben. Und es braucht auch eine gewisse Intimität, die Art, wie wir mit den Schauspielern arbeiten. Da kann man jetzt nicht dann noch 5 Gäste dann dazusetzen und so weiter. Das muss wirklich so ein kleiner Personenkreis sein. Insofern haben wir das immer sehr höflich dann verneint. Aber da dachten wir eben, das wäre vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, dem Hörer mal einen Einblick zu gewähren, wie überhaupt so ein Hörspiel entsteht, also bei uns entsteht. Und ja, und dann kamen wir ins Gespräch und wir haben uns verabredet und Kai und Johannes Bade und Marcel Barion, die kamen dann zu uns und wir haben Brainstorming gemacht und dieses Projekt umrissen und ja, und die sind also sehr engagierte Filmemacher, haben ihren ersten großen Spielfilm gedreht im letzten Jahr. Das letzte Land, eine Crowdfunding-Geschichte, die wir auch sehr gerne unterstützt haben, ein Science-Fiction-Kammerspiel. Also wir dürfen sehr gespannt sein. Sie sitzen an der Endbearbeitung und wollen bis zum Jahresende da fertig mit sein. Ich denke, 2016 wird dann ein spannendes Jahr, wenn dieser Film dann mal der Öffentlichkeit präsentiert wird. Wir sind hochgespannt und das, was wir bisher haben sehen dürfen, exklusiv, lässt wirklich zu größten Erwartungen an das geben. Und ja, und die 3 Jungs hatten eben wahnsinnige Lust, jetzt hier so einen Dokumentarfilm über unsere Arbeit zu machen. Und wir haben über diese 1,5 Jahre eben uns immer mal wieder getroffen, wenn es was Interessantes zu sehen gab. Und die waren dann mit in Berlin hier zu Aufnahmen, sodass dann eben auch Lutz Mackenzie, den ja viele kennen werden. Bei uns war er zum Beispiel der Erzähler in Anne of Green Gables, aber er ist natürlich auch der Erzähler bei Honey und Nanny und die 5 Freunde von Europa und hat ja rauf und runter gesprochen bei Europa und bei uns auch viel gesprochen. Und ja, Joachim Tennstedt, unser Sherlock Holmes, ist zu sehen und unsere wunderbare Ariane Burbach, die auch von 2004 an dabei war. Dagmar von Komin erzählt, wie alles begann, wie wir uns kennengelernt haben. Patrick Bach ist dabei und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und ja, der Weggefährten. Man sieht alle Stadien einer solchen Produktion, also die reinen Aufnahmen. Ich zeige auch, wie dann so eine Schnittsituation ist. Es gibt dann auch eine Aufnahme, wie wir die Hörspiele mit Geräuschen unterlegen. Man ist im Mastering-Studio dabei, was auch eine wichtige letzte Station ist, bevor es ins Presswerk geht. Ja, und das Ganze haben die Jungs sehr hübsch, wie ich finde, zusammengeschnitten auf einen 52-minütigen Film. Und ja, also wer schon immer mal wissen wollte, was da so hinter den Kulissen passiert und mal einen O-Ton von Stefan oder mir mit Bild auch hören möchte, der findet also diese DVD als Bonus in der Folge 100 dabei. Und ja, wir hoffen, dass wir da Freude mit geschenkt haben zum Jubiläum. Es ist eben das Dankeschön von uns wirklich an die treuen Hörer, die durch ihren Kauf, sei es die physische CD oder sei es ein legaler Download, wirklich ja mitgeholfen haben, dass wir zu dieser Folge 100 und zur Folge 101, die ja auch schon veröffentlicht ist, überhaupt gekommen sind. Also ansonsten wäre die ganze Sache ja schon unterwegs eingestellt worden, wenn es sich einfach nicht mehr gerechnet hätte. Das kann man sich natürlich nicht erlauben, das als Zuschussgeschäft jetzt über viele, viele Folgen lang zu machen.
Ja, das ist eine schöne Idee, das mit der DVD, auf jeden Fall. Eine Frage, du hast gerade schon wieder Pumuckl erwähnt. Ich muss das jetzt fragen, auch wenn das etwas weit von Arkham Insiders und Sigma 2 Foxtrot weg ist. Ich kenne natürlich auch eine Menge Pumuckl-Hörspiele, aber es gibt ja welche, in denen nicht Gustl Beyerhammer den Meister Eder spricht. Kennst du die?
Ja, das sind diese wunderbaren mit Alfred Pongratz und die lieben ganz
Richtig.
Besonders. Die liebe ich fast noch mehr. Ich mag den Gustl Beyerhammer ganz gerne, aber diese alten Hörspiele, und um das kurz anzureißen, also der arme Hans Klarin, und wahrscheinlich war die Stimme dann auch deswegen irgendwann so kaputt, der hat den Pumuckl ja wirklich jahrzehntelang gesprochen und es ging alles los im Bayerischen Rundfunk als Radiohörspiele. Und da war eben durchaus dann schon relativ bald der Alfred Pongratz dann der Meister Eder. Und so kam dann bei der EMI dann auch die ersten Schallplatten heraus mit Alfred Pongratz als Meister Eder. Er ist dann irgendwann gestorben und Gustl Beyerhammer hat dann die Rolle übernommen, der witzigerweise zuvor dann auch öfter schon mal in anderen Rollen auftaucht in dieser Serie.
In Nebenrollen, das mit dem Spanferkel, da zum Beispiel ist er mehrmals zu hören.
Genau, genau.
Ja.
Genau, man hat dann eben, wie der Erfolg mit den Fernsehpumuckls war, hat man tatsächlich dann nochmal angefangen, die ganzen Folgen, in denen Gustl Beyerhammer bisher als Hörspiel den Meister Eder nicht gesprochen hat, die alle nochmal aufzunehmen. Und da hat der Hans Klarin dann eben natürlich auch nochmal den Pumuckl gesprochen. Insofern gibt es bestimmt sehr, sehr viele Folgen, die er drei- oder viermal gemacht hat. Und das ist natürlich eine Herausforderung für diese Stimmbänder bestimmt gewesen. Ja. Ich mag wirklich diese alten mit den gemalten Covern, diese Hörspielplatten mag ich ganz besonders aus folgendem Grund. Ich höre da durchaus Unterschiede und habe sie auch schon immer gehört. Und der Pumuckl ist eigentlich, je länger das so dauerte und in Richtung Fernsehen ging, hatte ich das Gefühl, er ist ein bisschen weniger schrill geworden mit den Jahren. Ich finde das sehr belebend und sehr schön zu hören in diesen Alfred Pongratz Folgen mit den gemalten Covern. Da ist der Hans Klarin noch sehr, sehr schrill und sehr frech auch. Und es ist nicht so glatt, wie es hinterher war. Insofern mag ich das ganz besonders. Und meine allerliebste Folge ist, vielleicht macht das auch dem einen oder anderen Freude, Pumuckl und die Gartenzwerge. Och, also da kann ich heute noch Tränen drüber lachen, wie da ein Gartenzwerg nach dem nächsten beim Eder in dem Geranienkasten vor dem Fenster von der Werkstatt zu Bruch geht und der Pumuckl dann auch ganz oft gar nichts dafür kann, aber dann angemeckert wird. Und das ist so zum Schreien komisch. Also da muss ich sagen, da hat die Alice Kaut wirklich Slapstick pur geschrieben und es ist großartig. Und man kann sich wirklich nur eine Scheibe davon abschneiden, was die Autorin da geleistet hat und was die Regie da aus den beiden Schauspielern rausgekitzelt hat, die natürlich auch unglaubliche Volkstheater-Talente da vors Mikro gebracht haben. Also das ist ja großartig, was man da zu hören bekommt. Und insofern,
Definitiv.
selbst an solchen Sachen muss man sich eben immer wieder messen. Und da muss ich auch immer wieder sagen, das sind 1A schauspielerische Leistungen, die da damals für die Hörspiele vor dem Mikro vollbracht wurden. Und da hat sich's bei Europa oder eben auch bei Pumuckl und bei vielen anderen Produktionen, ich mag übrigens die kleine Hexe auch so gerne, diese alte Version, auch aus München. Das finde ich also auch ganz großartig, was man da gemacht hat. Und da hat es sich immer ausgezahlt, dass man, und das haben Stefan und ich uns hinter den Spiegel gesteckt, dass man wirklich schaut, dass man die erste Garnitur holt, weil es so schwer ist. Und weil man wirklich diese erstklassigen Schauspieler braucht, damit es dann auch ein harmonisches Ganzes wird und der Sache alles an Facetten auch gegeben wird, was es braucht, damit der Hörer, wenn er dann die Augen schließt, alle Bilder bekommt, die man sich so vorgestellt hat, als man es inszeniert hat.
Das ist interessant in dem Zusammenhang mit Pumuckl nochmal. Ich habe die Serie natürlich im Fernsehen gesehen. Ich kannte Pumuckl, wie du schon sagtest, die alten Folgen mit dem gemalten Cover lange, lange, lange vorher. Mein Vater hat beispielsweise eins dieser Cover abgepaust und mir auf meine Schultüte
Ach,
geklebt.
wie lieb.
Ja,
Ja, schön. Ja.
ja da, wo er mit dem Hammer da ist, da hat mein Vater einen Bleistift draus gemacht. Das war dann auf meiner Schultüte. Aber was ich auch bei diesen Produktionen toll fand, von wegen, du sagtest gerade, das war später wesentlich glatter, dass der Meister Eder, das war, glaube ich, auch Hans Patsch, war der Erzähler, wenn ich mich nicht irre, ne?
Nee, nee, das ist
Nee,
eigentlich fast,
das war Huibu, das
ja,
war
genau, nee, das
Huibu,
ist
genau.
bei Pumuckl eigentlich fast immer der August Riehl gewesen, der
Richtig, ja.
ja, eine unglaublich tolle Stimme hatte. Und
Ja.
witzigerweise, ich habe jetzt neulich nochmal eine Pumuckl-Folge gehört auf einer Autofahrt und da ist mir also aufgefallen, da hatte ich vorher nie so drüber nachgedacht, da war Stefan auch ganz fasziniert, wie ich ihm das erzählt habe. Es ist ein sehr ähnliches Timbre und eine ganz ähnliche Stimmlage, wie sie zum Beispiel auch Max Schautzer hat. Und da ist mir so aufgefallen, dass es eigentlich immer diese Art von Baritonstimmen, sage ich jetzt mal, ist. Hans Page gehört übrigens auch dazu, die man so als wohlige Erzählerstimme mag. Also, wo man einfach gerne zuhört und sich gerne vom Erzähler an der Hand nehmen lässt, um sich durch die Geschichte führen zu lassen. Und der August Riehl hat mich wahnsinnig erinnert an den Max Schautzer, weil wir auch gerade mit ihm aufgenommen hatten. Und das fand ich ganz, ganz spannend.
Ich fand immer lustig, dass er dann gesagt hat, der Meister Eder ging los, um sich Zigaretten zu holen. Oder dass der Meister Eder dann sagte, muss einen Schnaps trinken zu meiner Beruhigung. Von wegen Allglatt heute und damals. Ne? Also das war noch anders.
Ja, das war ganz anders. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn wir über diese ganz alten Pumuckl-Hörspiele sprechen, da ist ja so gut wie, da ist ja keine Musik, da ist so gut wie nichts mit Geräuschen gemacht. Man hört allerdings, dass die Schauspieler im Studio sich bewegt haben, wie man das eben für eine Radio-Hörspielproduktion auch heute ja noch macht. Aber das ist natürlich spärlich. Also das könnte man ja heute nie im Leben so minimalistisch machen. Und trotzdem sind diese Hörspiele so dreidimensional, weil einfach der Text stimmt und das auf den Punkt gespielt ist. Also das Timing, was Clarin mit Pongratz hatte oder hinterher mit Beyerhammer, das ist ja hervorragend. Das ist einfach erste Klasse. Und ja, kein Wunder, dass das ein solches Erfolgsgespann war. Also apropos Schnaps trinken, die zweitliebste Folge von mir ist Ein föhniger Tag. Das kennt
Ja,
ihr bestimmt auch. Da sagt der Erzähler
natürlich.
ja auch am Anfang, ja, der Föhn, das ist ja sowas, das gibt es ja nur in Süddeutschland. Das ist auch gut, dass das erklärt wird, weil tatsächlich ist es ja auch so. Und dann sagt er ja diesen wunderbaren Satz, ja, und die Menschen reagieren sehr unterschiedlich darauf. Und den einen macht der Föhn sehr lustig und munter und die möchten den ganzen Tag singen und tanzen. Und der andere bekommt Kopfschmerzen und ist brummig. Ja, leider ist es aber so, dass der Pumuckl zu der ersten Kategorie gehört und der
Genau.
Meister Eder zur zweiten. Dann haben sie aber vergessen, an den Himmel zu gucken und haben die Föhnwolken nicht gesehen. Und es kommt zu einem fürchterlichen Streit, weil der Pumuckl also noch plärriger und fröhlicher ist als ohnehin. Und der Eder hat den Föhn im Nacken sitzen und die schlimme Migräne und kann das also überhaupt nicht.
A
Eine
Föhn
wunderbare
ist halt.
Geschichte. Bitte?
Die vom Vorderhaus hat Affen ist,
Ja.
die vom Vorderhaus hat es mir erzählt. Ja, super, das ist so großartig. Aber jetzt, man hört eine Hobelbank hin und wieder, man hört das Gebimmel von der Tür. Aber wo wir gerade bei atmosphärischen Erzeugen sind, das hat vollkommen gereicht, um die Story super zu transportieren.
Absolut.
Aber eine andere atmosphärische Dichte, Mitte der 80er Jahre, ich sage nur Tonstudio Braun und eine Hammond-Orgel.
Ja.
Mehr hat es nicht
Ja,
gebraucht.
aber das hatte ja auch eine gewisse Atmosphäre, ne?
Großartige
Besitzt ja
Atmosphäre.
heute Kultcharakter und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben uns da unglaublich gegruselt bei diesen Tonstudio Braun John Sinclair Sachen. Also wenn ich da
Genau.
heute hin und wieder mal eine höre, kann ich mir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch das Lachen nicht verkneifen. Aber damals so, also da muss ich schon sagen, das war
Ja.
schon, also da war Vorsicht geboten, das nicht
Ja.
zum Einschlafen.
Ja, der hier, wie heißt der schwarze Henker da? Das war meine erste, die ich gehört habe. Und dann die Horrorreiter. Ay, meine Herren. Also richtig gruselig. Wobei heutzutage in den neuen Folgen ja unter anderem Jochen Malmsheimer auftaucht. Und den kenne ich halt nur als Kabarettisten. Oder ja, als Kabarettisten. Und da wird es schwierig, der Sache zu folgen.
Ja, am Ende zeigt einfach, dass man vielleicht gar nicht oder damals nicht so einen Perfektionsanspruch im Detail hatte, sondern die Sache in sich musste stimmig und rund sein. Das merkt man halt auch bei diesen Europa-Gruselhörspielen. Die leben einfach auch durch ihre Cover. Und jeder, der an diese Geschichten denkt, hat automatisch die Cover vor Augen. Und das ist bei euch eigentlich auch so. Und das ist halt auch dann der Eindruck, der hängen bleibt. Und niemand geht da, glaube ich, so erbsenzählerisch ran und sagt, da sind aber die Soundeffekte ein bisschen dünn oder da hätte ich mir dieses oder jenes gewünscht. Ich denke, wenn man sich einmal voll und ganz irgendeiner Serie verschrieben hat, dann hält man der auch die Treue. Und das zeichnet wahrscheinlich auch die Fans und Hörer und Hörerinnen von Hörspielen aus.
Ja, also das wünschen wir uns natürlich sehr, also dass das so ist, keine Frage. Ne? Aber ich stimme dir völlig zu. Meine Hörspielerinnerungen sind genau wie du es beschrieben hast, sind eben durchaus auch optische Erinnerungen, weil ich immer mir die Schallplatte dann dahingestellt habe, wenn ich wirklich konzentriert einer Langspielplatte gelauscht habe. Und insofern, ja, kenne ich sehr detailgenau noch die ganzen Cover von damals und liebe die auch sehr und würde auch meine Schallplatten, so wie ich sie mir jetzt wieder über eBay alle zurückgekauft habe, auch nie wieder hergeben, obwohl natürlich vieles jetzt mittlerweile digitalisiert ist und die Schallplatten jetzt eigentlich nicht mehr laufend gehört werden. Aber es ist ein sehr beruhigendes Gefühl, dass sie da sind und dass man sie immer mal wieder in die Hand nehmen kann.
Wie ist denn da ungefähr der Trend? Kannst du was dazu sagen? Geht es mehr zum Download hin oder kaufen die Leute nach wie vor gerne die CD und haben die gerne zu Hause stehen?
Also bei uns ist es tatsächlich so, wahrscheinlich aus den von dir genannten Gründen, dass die CD-Verkäufe seit vielen Jahren sehr stabil sind.
Schön.
Und wir also tatsächlich mit dem, was wir machen, sowohl die Hörspiele als auch das Cover-Artwork, da den Nerv des Sammlers auch getroffen haben und das sehr, sehr gut läuft. Der legale Download, das nimmt natürlich auch zu. Und ist auch ein ganz wichtiger Pfeiler für uns natürlich, was die Wirtschaftlichkeit betrifft.
Marc, gibt es was Wichtiges, was du noch sagen möchtest? Dann kommen wir nämlich so langsam zum Schluss jetzt.
Also ich fand das eine sehr angenehme Unterhaltung mit euch und ich finde, wir haben
Danke
tolle
sehr.
Dinge angesprochen und ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass wir hier mit euren Seiten, die ihr vertretet, dass wir uns hier so herrlich über Pumuckl unterhalten.
Ja, der Pumuckl ist ja ein Klabautermann und das ist ja irgendwie auch eine Gruselfigur.
Das stimmt, genau. Und es gibt ja vor allem diese wunderbare Folge Pumuckl und das Schlossgespenst, ne?
Ja,
Der
Ägidius, die
Ägidius,
Degen, die Degen.
ja. Der
Oder
Jobal,
auch das,
ja.
Gesch das, wie war das, das Gespenst im Gartenhaus, wo da diese beiden Jungs mit in der Dachtraufe, ich wusste überhaupt nicht, was eine Dachtraufe ist, das musste mir meine Mom dann erklären, da diese Blechbüchsen drin hatten. Die fand ich gruselig mit 5 Jahren, wirklich sehr
Ja,
gruselig.
und Pumuckl auf Hexenjagd gibt es ja auch. Oh,
Ja, richtig.
wie er dann denkt, dass die Frau dann da Kinder in den Wald verschleppt und das wäre ja alles ganz anders.
Also das ist genremäßig völlig in Ordnung, was wir
Ja,
gemacht haben.
nein, es ist einfach wunderbar und wir werden also natürlich auch gucken, dass die Freude an Pumuckl dann in die nächste Generation getragen wird. getragen wird und da kleine Fans herangezüchtet werden, die den Pumuckl kennen und lieben. Es ist ja ganz schade. Es gibt ja so zwischendurch so eine Generation, denen sagt das ja überhaupt nichts mehr. Also da erzählt man von Alf oder von Pumuckl und wird mit ganz großen Augen angeguckt. Und ja, die kennen alle möglichen Transformers und wie sie alle heißen, aber diese Dinge einfach nicht. Und das ist doch ein bisschen schade.
Also ich kann dir versichern, in diesem Hause nicht. Hier kennen die alle.
Ja, das beruhigt mich sehr. Das beruhigt mich wirklich sehr. Hast du, arbeitest du in einer Buchhandlung oder was ist das?
Ja, ja.
Ja? Ach, prima.
Genau.
Super. Aha. Und das ist schön zu wissen, dass dann da zwei Kunden dann hingehen und sich brav dann die neuen Hörspiele bestellen. Wunderbar.
Definitiv. Ich habe auch jetzt schon wieder die Verlagsvorschauen für Ende des Jahres. Mhm. Für den Herbst und yeah, da kommt noch was.
Ja, da kommt was, das stimmt. Ja, da arbeiten wir gerade dran. Es kommt.
Okay, liebe Arkham Insiders und liebe Sigmas für Sigma 2 Foxtrot, das war heute wieder ein Special mit dem Marc Ruppe von Titania Medien. Wir feiern die 100. Folge mit H.P. Lovecrafts Die Träume im Hexenhaus. Besorgt euch die Folge, da ist nämlich eine DVD bei, wie wir besprochen haben, auf der man mal sehen kann, wie so eine Aufnahme oder wie überhaupt eine Hörspielproduktion funktioniert. Marc, herzlichen Dank, dass du die Zeit hattest und das war ein super tolles Gespräch, hat echt viel Spaß gemacht. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und ja, danke, dass du da warst, Rede und Antwort gestanden hast. Super Sache.
Ach du, vielen Dank. Das war für mich auch sehr angenehm. Und ja, ich grüße alle Freunde von euren beiden Seiten und natürlich alle Pumuckl-Freunde und fand das ganz wunderbar, mit euch zu reden. Jederzeit gerne wieder.
Ja, auch von mir herzlichen Dank.
Danke dir.
Alles klar, das war Sigma 2 Foxtrot und das waren?
Die Arkham Insiders.
Genau, auf sigma2foxtrot.com und?
Auf arkhaminsiders.com.
Alles klar. Nicht vergessen, schaut vorbei auf titania-medien.de. Vielen Dank dir, Marc, und das war's für heute. Bis demnächst.
Ciao. Tschüss.